Frau Dr. Ferrari, Forschungsbereichsleiterin am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse in Karlsruhe, ist Teil der Karlsruher Institut für Technologiefolgenabschätzung, KIT. Das ist eines der traditionsreichsten wissenschaftlichen Einrichtungen, die in Theorie und Praxis Technikfolgenabschätzung machen und Systemanalyse, also genau sozusagen hinter die Kulissen gucken von technologischen Entwicklungen, unabhängig von konkreten wirtschaftlichen Erwartungen. Und ihre Schwerpunkte sind Ethik und Politik, unter anderem neue emergente Technologien, also was kommt auf uns zu, schon im Früh, was entsteht gerade an neuen Technologien, Tierethik, Tierphilosophie, Technikphilosophie, Wissenschaftstheorie der Lebenswissenschaften und vieles andere. Und ich freue mich, dass sie Zeit hat, heute uns zu uns zu sprechen, und übergebe jetzt das Wort an Frau Dr. Ferrari, und das Wasser ist noch frisch, wenn ich das noch anmerke.
Danke. Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung. Ich freue mich sehr, hier zu sein, um mit Ihnen über Biopolitik von gentechnisch veränderten Tieren in Forschung und Entwicklung sprechen zu dürfen. Das ist eine kurze Gliederung von meinem Vortrag. Erstmal werde ich die Geschichte der gentechnischen Veränderung von Tieren rekonstruieren anhand von Etappen. Dann werde ich kurz auf die Methoden und der gentechnischen Veränderung von Tieren und ihre Implikationen für die Tiere angehen, wobei einiges ist schon im Vorfeld von Erten gesagt worden. Dann werde ich auf unterschiedliche Forschungsfelder eingehen und Visionen der Gentechnik an Tieren. Und dabei ist es mir wichtig, Ihnen zu betonen, dass wenn wir über gentechnisch veränderte Tiere sprechen, sprechen wir nicht nur über biomedizinische Anwendungen, sondern es gibt auch sehr viele andere Forschungsfelder, die involviert sind, entweder schon involviert in der Praxis oder die werden ja bald involviert, weil die Forschung auch in diese Richtung anstrebt. Dann werde ich die biopolitischen Aspekte kurz betrachten und ein kurzes Fazit schließen. Also die Idee, die Gentechnik umfasst alle Methoden der gezielten Isolierung, Charakterisierung, Veränderung, Neukombination des Erbgutes von Organismen mit fremden Erbgut auch über Artengrenzen hinweg. Und die Idee von der Gentechnik hat sich eigentlich entwickelt in der Tierversuche, in der experimentellen Forschung, als sozusagen Notwendigkeit, könnte man sagen, bessere, in Anführungszeichen, Tiermodelle zu schaffen. Und diese Idee kommt also sozusagen aus dem 20. Jahrhundert, als man angefangen hat, Tiere für die biomedizinische Forschung zu modifizieren. Vor der sozusagen Entwicklung der Gentechnik durch die kontinuierliche Bruder-Schwester-Paarung, die sozusagen bestimmte Zuchtlinien ermöglicht hat. Und damals hat man diese Tiere durch entweder Bestrahlung oder chemische Anwendung chemischer Stoffe modifiziert. Deswegen kommt sozusagen die Entwicklung in der experimentellen Forschung von der Gentechnik als Vorschriften in der Logik eine Modifikation von Tiere als Modelle für die Forschung. Und die Geburtsstunde der Gentechnik ist 1973, als das erste Plasmid in einem Bakterium Escherichia coli eingeschleust wurde. Und ein Jahr danach wurde das erste gentechnisch veränderte Tier hergestellt, eine Maus, chimerische Maus. Chimäre bedeutet eine Maus, in denen nur Teile der Zelle diese Genkonstrukte enthalten. Und damals wurde ein Affenvirus in Mäuseembryonen eingeschleust. In den 80er Jahren wurde die Methode der Mikroinjektion entwickelt, die immer noch eine große Rolle spielt in der Forschung, trotz der neuen Verfahren. Und ich werde dann später ein bisschen Ihnen erleuchten. Und in 1981 wurde das erste homologe transgene Tier tatsächlich hergestellt. Aber großen Blick auf die Öffentlichkeit und auch in der Forschung gewann ein Jahr später später als in Nature, das ist eine sehr berühmte naturwissenschaftliche Zeitschrift, solche Titelblätter entstanden. Sie sehen jetzt eine normale, also nicht gentechnisch veränderte Labormaus, neben einer gentechnisch veränderte Labormaus, in dessen Genom eine Wachstumshormone der Ratte eingeschleust worden ist. Und das ist ja wesentlich größer. Das wurde von Brinster und sein Team hergestellt und das ist ja abgebildet sozusagen. Wie ich schon gesagt habe, die Idee der Gentechnik entwickelt sich im Bereich der Tierversuche, aber die Anwendungen erstrecken sich ja sehr bald auf andere Forschungsfelder, wo Tiere in der Gesellschaft verwendet werden. Und zwar, man hat ja dann gedacht, man könnte nicht nur Mäuse oder die konventionellen Labortiere gentechnisch verändern, sondern auch die sogenannten Nutztiere. Und schon ab Mitte der 80er Jahre hat man angefangen mit Schweinen, vor allem aber auch mit Kühen und Hühnern zu experimentieren. Also im Blick der Öffentlichkeit waren dann die sogenannten Beltpigs, die sind ja hier abgebildet, die waren so enorme Schweine, die litten an sehr viele Störungen, weil ihre Gliedermassen wegen des großen Gewichts. Und damals, diese Versuche wurden dann abgestellt. Am Ende der 80er Jahre wurden die ersten embryonalen Stammzellen in der Maus isoliert und das war wirklich ausschlaggebend für die Weiterentwicklung der Gentechnik. In 88 wurde die erste Patente, wie Erten schon gesagt hat, auf die Onkomaus gegeben von DuPont. Und in der zweiten Hälfte der 90er Jahre wurde das Methoden der somatischen Zellkerntransfer entwickelt mit der Geburt von Dolly. Und das sozusagen nochmal ermöglichte einen Schritt weiter die gentechnische Veränderung, die Nutzung von gentechnisch veränderten Tieren in der Forschung. Also sozusagen jetzt erstmals zu klären, das Klonen ist nicht per se eine gentechnische Veränderung, aber sozusagen die Methode der Klonen wurde dann eingesetzt als Optimierung, als Methoden zur Optimierung von und Weiterverwendung von Modellen von gentechnisch veränderten Nutztieren, weil dort sozusagen ergab sich Schwierigkeiten. Aber sozusagen was mir auch sehr wichtig zu betonen ist, dass die Gentechnik nicht nur anhand der Zahlen, sondern anhand der Publikationen und der Mindsetting der experimentellen Forschung eine zentrale Rolle spielt. Und das kann man sehen an der Tatsache, dass in 2007 der Nobelpreis der Medizin an diese drei Forscher gegeben wurde, Mario Capecchi, Martin Evans und Oliver Smith, für ihre Arbeit an der Isolierung von embryonalen Stammzellen in der Maus und an der Weiterentwicklung von Verfahren über gentechnische Veränderung von Tieren. Das heißt, hier wurde sozusagen, könnte man sagen, durch diese Vergabe von Nobelpreis wirklich die Zentralität von solchen Methoden in der Forschung zumindest anerkannt. Was ist dann passiert, jetzt nicht in der naturwissenschaftlichen Gemeinschaft, sondern auch in der sozialen Debatte? Es gab vor langer Zeit keine spezifische juristische und forschungspolitische Regulierung für transgene Tiere. Bis Ende der 90er Jahre gab es zum Beispiel auch wenige Studien über die phänotypischen Auswirkungen von diesen Tieren und das heißt ihre Auswirkungen auf das Wohlbefinden. Natürlich, jetzt ist es anders, aber vor langer Zeit hat man das ziemlich ignoriert. Es hat sich aber in der Philosophie und in der Ethik eine Debatte entwickelt, die noch nicht abgeschlossen ist, ein bisschen abgestorben ist, weil auch die Geisteswissenschaften sozusagen unter Trends und mögliche modische Themen leben. Und die zentrale Frage der Debatte war, ob und inwiefern die gentechnische Veränderung von Tieren die Würde oder der Eigenwert oder die Integrität der Tiere verletzt. Auf der politischen Ebene war interessant zu merken, dass zum Beispiel anhand der Entwicklung von der Möglichkeit, Tiere gentechnisch zu verändern, wurden in der Schweizerischen Verfassung 1992 den Begriff der Würde der Kreatur eingeführt. Das war ja wirklich ein Prozess, wo man gesehen hat, dass man brauchte sozusagen in der Schweizerischen Verfassung einen Begriff, um den Schutz von Tieren vor den Genmanipulationen zu verstärken. Die Geschichte ist sehr lang, man konnte ja mehrere Vorträge darüber halten, aber es ist interessant zu sehen, dass diese wissenschaftliche Entwicklung auch Folgen auf der juristischen Ebene gebracht haben. Und in den Niederlanden in 1997 wurde die sogenannte No-Alles-Policy gegründet zur Regulierung von Versuchen mit gentechnisch verändert Tiere. Das bedeutet keine gentechnische Veränderung, außer man begründet diese Ausnahme. Und natürlich eine Ausnahme, die begründet ist den Nutzen für den Schutz von Gesundheit von Menschen, Tieren oder Umwelt. Es ist interessant, weil in der zweiten Hälfte der 90er Jahre die Versprechen der Gentechnik noch sehr groß waren. Und in der wissenschaftlichen Community gab es auch Wissenschaftler, die Meinung gehalten haben, dass transgene Tiere eine Alternativmethode eingestuft werden konnten. Und zwar, weil sie haben gesagt, naja, mit gentechnisch veränderten Tieren hat man bessere Modelle. Das heißt, man kann ja die Zahl der Tiere reduzieren. Und das wäre eine Alternativmethode, zumindest im Sinne von Reduction. Es hat sich aber sehr schnell sozusagen anhand von unterschiedlichen Publikationen festgestellt, dass es nicht der Fall ist, sondern dagegen, dass die Entwicklung von gentechnisch veränderten Tieren die Nutzung von Tieren sozusagen zum Teil die Leidenszufügung, aber vor allem natürlich die Zahl der Tiere enorm gestiegen hat. Und das wird ja auch der Fall sein, und das komme ja noch dazu, bei der neuen Methode sozusagen, die ihr von Test Biotech als synthetische Gentechnik genannt wurden. Ja, und warum ist es so? Warum eigentlich, wenn wir sprechen über gentechnisch veränderte Tiere, sollten wir eigentlich, und das ist ja mir sehr wichtig zu betonen, nicht nur im Blick halten, was eigentlich sind die Tiere, die tatsächlich in der Versuche angewendet werden, sondern man muss ja immer um einen ganzen Blick nehmen. Und zwar die ganzen Tiere, die in den Prozess der Erstellung von diesen gentechnisch veränderten Tieren involviert werden. Eine der wichtigsten Methoden, die immer noch verwendet wird in der heutigen Forschung, trotz der neuen Verfahren, ist die sogenannte Mikroinjektion, die pronukleare Mikroinjektion in Zygoten. Ich werde hier aus Zeitgründen nicht sehr viel in technische Detail gehen. Aber sehr wichtig ist, was Sie auch anhand dieser Abbildung sehen können, ist, dass eben sehr viele Tiere involviert sind, um sozusagen eine gentechnisch veränderte Tiere auf die richtige Art und Weise, also richtige Art und Weise in dem Sinne nützlich für das Experiment, gewinnen werden und auch um möglichst sozusagen die genannte transgene Linien zu ermöglichen. Das heißt, es genügt sehr, sehr häufig nicht in der Forschung, dass man sozusagen ein oder zwei transgene Tiere in einem besonderen Experiment einsetzt, sondern die werden in Linien von diesen Tieren dann entwickelt und auch zum Teil auf Leben aufrecht gehalten. Und das hatte sozusagen technischen Gründe, weil die erste Generation von Tieren, die durch diese Methode zum Beispiel gewonnen werden, die enthält nicht immer das Genkonstrukt ins Genom und wenn das da enthält, nicht immer auf die richtige Art und Weise. Das heißt, es ist mindestens eine andere Generation möglich, Und Sie sehen ja da bei den zweiten mit den vier Mäusen, zwei weiße und zwei dunklere, dass es dann das Test gemacht wird für die Transgenität, also wenn die Tiere diese Genkonstrukte enthalten, und normalerweise sind 50% enthalten diese Genkonstrukte. Und wenn man eine homologe Transgenetiere, das heißt ein Tier, das in beide Partnerchromosome diese Genkonstrukte enthält, dann braucht man eine zusätzliche Generation. Das heißt, was sind ja die Implikationen für die Tiere? Es gibt bei dieser Methode, und das wissen die Wissenschaftler selber natürlich, es gibt keine gezielte Einführung des Genkonstruktes ins Genom. Das ist ein Problem, man spricht davon weniger effizient. Es gibt auch ein erhöhtes Risiko, und das ist wirklich für die Tiere so, ungewünschte gesundheitliche Schäden zu erleiden. Sie wissen, dass in Tierversuchen geht es sehr viel um Leidenszufügung und sozusagen gezielte Leidenszufügung, aber diese Methoden enthalten eine auch Ungewissheit. Und Ungewissheit und dieses Risiko ungewünschte gesundheitliche Schäden, die jenseits den Ziel des Experiments sind, zu verursachen. Und dann, was ich schon gesagt habe, den hohen Tierverbrauch. Weil eigentlich, wenn man eben von diesen Experimenten spricht, sollte man auch die Spendertieren, die Armertieren, die Zwischengenerationen von Chimären und Mosaiktieren zählen, sowie die sogenannte falsch veränderte Tiere, also falsch in dem Sinne, dass das Genkonstrukt in dem Genom nicht an der richtigen Stelle enthalten. Eine effizientere Methode von der Seite der Wissenschaft, die sogenannte embryonale Stammzell-Targeting, also die gezielte Einführung des Genkonstruktes ins Genom. Das ist ja nur aber bei Mäuse und teilweise bei Ratten möglich. Aber auch bei dieser Methode, wobei natürlich die Effizienz größer ist, gibt es dann einen Tierverbrauch, weil andere Tiere immer noch involviert werden und mindestens eine andere Generation notwendig ist. Und eben aufgrund der Probleme bei der Isolierung und Kultur von embryonalen Stammzellen ist eben nur bei bestimmten Tierarten anwendbar. Das andere Methoden von den Klonen, das wirklich eine wichtige Rolle auch in unseren Debatten über gentechnisch veränderte Tiere spielt, ist auch eine Methode, die von der Seite der Tiere sehr viele Implikationen hat. Und zwar, es ist eine relativ ineffiziente Methode bei sehr, sehr vielen Tierarten. Bei einigen funktioniert besser in Anführungszeichen, zum Beispiel bei Pferden, und ich werde auch das kurz ansprechen, aber insgesamt das Klonen, und das können Sie in alle Publikationen finden, ist mit sehr vielen gesundheitlichen Schäden in Verbindung, zum Beispiel der Schaf Dolly entwickelte in 2001 Arthritis und in 2003 diese Lungenentzündung. Und warum sie das entwickelt hat, ist noch nicht ausschließlich erklärt, aber sie musste dann eingeschläfert werden, und jetzt ist sie in dem Museum von Edinburgh zu sehen. Und es gibt auch eine höhere Sterblichkeitsquote der Embryonen. Die sozusagen Isolierung von embryonalen Stammzellen hat auch die Methode der Mikroinjektion ermöglicht, und das hat sozusagen nochmal die Effizienz von diesen Versuchen, von den gentechnischen Veränderungen von Mäuse und teilweise von Ratten gestiegen, weil durch diese Methoden es ist möglich, dass das Konstrukt, das transgene Konstrukt in embryonalen Stammzellen dass in den Mäusenembryonen initiiert werden, und dann, man hat ja die Möglichkeit, die embryonale Stammzellen dann auszuwählen, und das heißt, die Zellen, die dann diesen Transgen oder diesen Genkonstrukt enthalten. Und das, diese Methode hat die Möglichkeit eröffnet, Mäuse mit Mutationen in bestimmte Gene herzustellen, die sogenannte Knockout-Mäuse. Und Knockout-Mäuse sind wirklich, spielen eine sehr, sehr wichtige Rolle in der heutigen Forschung. Es wird auch von der sogenannten postgenomischen Ära gesprochen. Ich werde jetzt nicht so sehr viel an den Label hier herum diskutieren. Jedenfalls seit der Entwicklung und weiter von diesen Methoden, die wirklich mit embryonalen Stammzellen der Mäuse und zum Teil der Ratten arbeiten, man hat in der Forschung wirklich große Programme entwickelt zur Isolierung aller Gene. Zum Beispiel die Proteine im Augenom kodieren, wie der berühmte International Knockout Mouse Consortium. Man hat ja auch sozusagen in der Forschung Knock-in-Mäuse verwendet oder verwendet immer noch, in denen Gene eingeführt oder verändert werden. Oder es werden auch die sogenannte Conditional Knockout-Mäuse mit spezielle oder zeitliche Kontrolle genetische Inaktivierung hergestellt. Was bedeutet das alles hier? Das sind ja so wirklich internationale, globale Projekte, in denen sowohl europäische Länder als auch nordamerikanische Länder involviert sind und viele unterschiedliche Institutionen, auch universitäre Institutionen. Das bedeutet eine enorme Zahl von Mäuse, die wirklich verwendet werden. Also in den 2006, also jetzt vor 9 Jahren, hatte sich eine Wissenschaftsjournalistin von Nature versucht zu kalkulieren, wie viele Mäuse eigentlich notwendig sind für diese International Knockout Mouse Consortium. Und die hat sozusagen, und das ist ja bis jetzt, ehrlich gesagt, in meiner Forschung die einzige Kalkulation, die ich gefunden haben. Und das hat auch Gründe. Jedenfalls, sie sagt, depending on individual genes and the method used to produce them, the number of mice needed to establish a line stretches from 50 to several hundred. On top of this, another couple of hundred animals are needed for basic analysis of genetic makeup and phenotype. So, for the 25,000 genes in the mouse genome, more than 7 million animals would be needed to generate and characterize all the knockout lines. Wenn man jetzt eine sehr neue Publikation nimmt, zum Beispiel von Mashimo in 2014, sieht man, dass sozusagen die neuen Verfahren der Gentechnik und die gentechnisch veränderte Tiere sind wirklich, spielen eine total wichtige Rolle in der heutigen Forschung. Gene-targeted technology have become critical tools for understanding gene function, including the genetic basis of human diseases. Und zum Beispiel, wie schon Erten gesehen hatte, ist die Zahl tatsächlich der gentechnisch veränderten Tiere in der Forschung dramatisch gestiegen, sowohl in Deutschland als auch in sehr viele europäische Länder. Das Problem ist aber, dass man weiß ja nicht genau, wie viele Tiere tatsächlich verbraucht und verwendet werden. Und man weiß das nicht, weil es gibt ein Problem in der statistischen Erfassung von diesen Tieren. Also die sogenannten Zuchttiere, also die Spendertiere, Ammertiere, die involviert werden, sozusagen werden nicht gerechnet, sie verschwinden von den Statistiken und zum Teil auch, man weiß ja nicht wirklich, wie viele Tiere dann sterben oder nicht richtig gentechnisch verändert worden im Laufe der Erstellung von einer zum Beispiel Transgene-Linie. Die Methode der Injektion in embryonale Stammzellen hat Einschränkungen, wie ich schon gesagt habe. Deswegen ist die Forschung weitergegangen und man hat ja neue gentechnische Verfahren. Erten hat die schon präsentiert, die sogenannte Fingernukleasen, Talen oder CRISPR-Cas. Was sind von der Seite der Wissenschaften, was sind ja eigentlich die Vorteile von diesen neuen Verfahren? Das sind ja die Präzision. Und zwar, man hatte eine erhöhte Wahrscheinlichkeit der homologen Rekombination ins Genom. Und die Tatsache, dass das Erbgut von den Tieren kann direkt in der Zelle modifiziert werden. Man hat ja keine Notwendigkeit von der Übertragung von DNA. Das nennt man Genome Editing. Und wie Arten schon gesagt hat, die Struktur von DNA kann aus synthetischen Labor hergestellt werden und nicht notwendigerweise aus Lebewesen isoliert werden. Aber wichtig ist sozusagen für die Tiere, dass man oft eine erhebliche Verkürzung der Erstellungszeit von Transgenetieren auf wenige Wochen. Wie das genau funktioniert, das ist eine Abbildung aus einer neuen Publikation von letztes Jahr. Wie das genau funktioniert und wie viele Tiere tatsächlich verwendet werden und wie ist die genaue Geschwindigkeit, das könnte ich anhand einer Literaturanalyse nicht richtig rekonstruieren. Die Tierarten, die bis jetzt verwendet werden mit den neuen technischen Verfahren, sind jenseits der Mäuse und Ratten, sind Seeigel, Drosophila, Grillen, Kielfische, Zebrafische, Kaninchen und Schweine. Was sind die Implikationen für die Tiere? Natürlich immer noch die Tatsache, dass andere Tiere sozusagen involviert werden und das erscheint ein Grundmerkmal der Gentechnik, natürlich, weil man braucht mindestens mehr als eine Generation, auch wenn man die effizient erhöht. Und dann natürlich auch, was für uns sehr wichtig ist, die potenzielle Zunahme an Versuchen. Weil sozusagen man beschleunigte die Erstellungszeit von diesen Tieren und das bedeutet, die werden ja zeitlich effizient, aber die kosten auch weniger. Ne? Und das heißt, man erwartete, dass die Zahl der Tiere wirklich nochmal größer wird. Und das sage nicht ich, sondern sagen die Wissenschaftler selber. Was die genau phänotypische Effekte von diesen Verfahren sind, ist bis jetzt unbekannt, weil die sind ja noch in Entwicklung. Oder zumindest ich habe ja das nicht in meiner Literaturrecherche gefunden. Ja, was sind ja die Forschungsfelder und Visionen der Gentechnik auf Tieren? Ich habe ja schon gesagt, wenn man gentechnisch veränderte Tiere, denkt man normalerweise an die biomedizinische Forschung und das sind tatsächlich die Verfahren, die am meisten relevant sind. Die Grundlagenforschung, ich werde deswegen hier sehr, sehr kurz angehen. Grundlagenforschung. Man kann ja Tiere kaufen, die werden ja im Vorrat gezüchtet. Man geht ja sozusagen, das ist ja eine Abbildung von den Charles River Laboratory, eine der größten Laborzüchter der Welt von gentechnisch veränderten Tieren. Und sie sind wirklich hochspezialisiert, sie schicken dann diese gentechnisch veränderten Tiere in die ganze Welt. Und man kann ja sozusagen alles angeben, was für ein Modell man möchte und was für eine Inzuchtstamme etc. Das ist sozusagen eine andere Abbildung. Marshall Technology ist auch ein sehr großes Labor auf der Welt. Die sind ja nicht in Nagetiere spezialisiert, sondern in andere Tiere. Sie haben unter anderem Ferkel, also Mini-Pigs, also kleine Schweine und Hunde, Beagles, für toxikologische Prüfungen. Aber wenn man auf ihre Seite geht, das ist ja nicht abgebildet, das ist alles sehr vertraulich und man kriegt überhaupt keine Information. Man muss sich sozusagen anmelden. Tiere, also die Grundlagenforschung brauche ich auch nicht jetzt so viel zu antworten, ist ja für alles Mögliche, das springt schon von der Name her. Eine sozusagen Argumente, mit dem man auch diese Versuche natürlich sehr viel verteidigt werden, ist die Möglichkeit der Anwendbarkeit dieser Ergebnisse auf Menschen. Und eine sehr wichtige Branche ist die klinische Forschung vom Mensch. Für Tier in der Tiermedizin ist sehr, sehr wenig, weil es ist ja ungefähr 8-5% von gentechnisch veränderten Tieren werden für tiermedizinische Zwecke verwendet. Der Rest ist für menschliche Zwecke oder für Zwecke der toxikologischen Forschung, das werde ich auch später sagen. Und man spricht von den sogenannten Krankheitsmodellen, das heißt, die Tiere modellieren sozusagen Krankheiten von den Menschen. Und hier habe ich ja zwei Abbildungen aus wissenschaftlichen Publikationen, wo man sozusagen sieht, wie die Wissenschaftler, die Forschung machen, präsentieren ihre Ergebnisse und sie sagen, wir können ja von diesen Methoden der gentechnischen Manipulation von Tieren bis hin zu Erklärung von grundlegenden Mechanismen auf der phänotypischen Ebene. Und da erhofft man dann Anwendungen in den menschlichen Bereich natürlich. Die Abbildung rechts ist eine Abbildung tatsächlich in der Form von einem Cartoon, aber es ist eine wissenschaftliche Publikation auf den Frontiers in Pharmacology in 2014. Und das ist eine Metaphor durch Justit Cartunial, Metaphor of the Success in Relieving the Cognitive Deficits of AD mouse model. AD ist Alzheimer Disease. Das ist einfach eine Abbildung von gentechnisch veränderten Modellen für die Studien von onkologischen Anwendungen in der Prostatakrebs. Und das sind ja sehr, sehr viele Modelle. Das heißt, wenn man von Krankheitsmodellen spricht, das ist eine Explosion von unterschiedlichen Modellen und unterschiedlichen Aspekten, die dann durch diese gentechnisch veränderten Tiere sozusagen reproduziert werden und modelliert werden. Ein anderer wichtiger Teil ist die toxikologische Prüfung. Auch hier werden gentechnisch veränderte Tiere für die mutagenic und carcinogenic Potential vor allem eingesetzt. Vielleicht weniger bekannt für Sie sind die zwei andere Bereiche der biomedizinischen Forschung, die wirklich durch die Erstellung von gentechnisch veränderten Tieren erst möglich geworden sind. Und das ist einmal Gene Farming, was bedeutet die Erforschung und Erstellung medikamentöser Substanzen für den Menschen in der körperlichen Flüssigkeit gentechnisch veränderten Tiere. Und da sehen Sie auf der linken Seite diese Atrin, das ist das erste Medikament auf dem europäischen Markt, das aus die gentechnische Veränderung von Ziege hergestellt worden ist und die sozusagen produzieren eine gewisse Substanz, Antitrypsin, in ihren Milch. Es wird auch an anderen sozusagen Verfahren in diese Richtung geforscht. Und hier ist einfach so, dass das Tier produziert, entweder in Blut oder in Milch, je nachdem welche Tierart, medikamentöse Substanzen von der Menschen. Und deswegen ist hier Gene Farming, weil es ist ja sozusagen die Kombination von Farming mit F wäre, also Nutztiere, aber hier steht pH, weil es vom Pharmaceutical und es ist ja die eben Einsetzung von sogenannten Nutztieren für die Biomedizin. Ein anderer Bereich, den vielleicht Ihnen bekannt ist, die Xenotransplantation, die Idee von die Modifikation von Tieren, insbesondere Schweine, im Moment damit Organe weniger, aber Zellen oder Gewebe für die menschlichen Transplantationen verwendet werden. Und Xenotransplantation ist ein sehr, sehr wichtiger Bereich in Deutschland. Es wird sehr, sehr viel Forschung betrieben. Ich würde sagen, dass Deutschland das Land ist in Europa, wo am meisten Xenotransplantationforschung tatsächlich betrieben wird. Was ist mir wichtig zu betonen, ist aber, dass die Gentechnik nicht nur in der biomedizinischen Forschung angewendet wird, sondern für viele andere Bereiche. Weil ich habe schon gesagt, schon seit Mitte der 80er Jahre hat man gedacht, naja, man könnte auch die sogenannten Nutztiere gentechnisch verändern. Und das bedeutet aber nicht nur, weil Kühe, Schweine sind Modelle oder werden verwendet in der biomedizinischen Forschung, sondern weil sie natürlich werden in unserer Gesellschaft verwendet, und zwar in der Landwirtschaft, ihrem Fleisch oder ihre Milch und so weiter. Also in der Forschung hat man sozusagen Versuche gemacht, um zum Beispiel Kühe, Nutztiere, vor allem Kühe, krankheitsresistent zu schaffen. Und hier ist ein Beispiel von der Literatur benannt, transgeneresistente Kühe, die resistent auf Mastitis sind. Mastitis ist die Entzündung des Euters der Kühe, die ist in den intensiven Haltungsbedingungen der Kühe ein sehr großes Problem. Darunter leiden die Kühe und sterben, unter anderem, wenn sie getötet werden, weil sie zu krank sind. Und deswegen hat man gedacht, naja, könnte man eigentlich aufgrund der Gentechnik diese Krankheitsresistente mit Modifikation von Genom entwickeln. Transgene-resistente Kühe, als sich existieren nicht, aber es wird daran geforscht. Vor allem, es gibt ja diese Publikation, also es gibt einige Publikationen, hier habe ich eine zitiert. Die Forschung wurde dann in der zweiten Hälfte von 21. Jahrhundert ein bisschen gesunken, aber jetzt mit der Entwicklung von neuen synthetischen Verfahren, Gentechnik, diese Verfahren von den Scheren, von denen ich gesagt habe, gibt es schon Publikationen, die sagen, aha, man kann ja zurück zu diesen, ich würde sagen, Träume der 80er Jahre, Träume von Gestaltung, bessere Gestaltung von diesen Tieren gehen, weil man hat effizientere Methoden jetzt. Oder es gibt eben Nutztiere in der Forschung, wie gesagt, sie sind nicht auf dem Markt, sie sind jetzt in der experimentellen Forschung, aber sie haben ein Ziel in der Landwirtschaft, sind ja Nutztiere mit veränderten Eigenschaften und der Bedürfnis der Konsumentinnen zu entsprechen, wie veränderte Fett- oder Cholesterinzusammensetzung des Fleisch oder bei den Milch erhöhte Caseinwerten oder gesenkte Potenziale in der Milch auf Allergiefähigkeiten von Kindern gegenüber Kuhmilch zum Beispiel. Eine sehr wichtige, finde ich, interessante Gedanken ist die sogenannte EnviroPix. EnviroPix sind ja patentiert worden, sie wurden von einer kanadischen Universität hergestellt in Ontario zusammen mit einem Unternehmen der Fleischindustrie. Und warum heißen die EnviroPix? Weil die sind gentechnisch veränderte Schweine, die sozusagen weniger Phosphat sie haben eine Veränderung in ihrem Verdauungssystem. Sie produzieren damit weniger Phosphat in ihrem Kot. Und den hohen Phosphatanteil von den Kot von Schweinen ist ein enormes Umweltproblem. Vor allem in der intensiven Haltung. Deswegen ist hier die Logik, man hat sehr viele sozusagen, man züchtete sehr viele Schweine in intensiver Haltung. Man hat eine hohe Konzentration von Tieren, die dann natürlich ihre Bedürfnisse haben. Man hat eine große Menge von Kot und diese Phosphat geht in den Boden und verursacht Umweltprobleme, Umweltverschmutzung. Deswegen können wir mit der Gentechnik Schweine verändern, damit sie weniger Phosphat produzieren und wir haben besser umweltschützende Schweine. Deswegen ist hier sozusagen der Gedanke EnviroPix. Okay? Diese EnviroPix, sie existieren jetzt nicht mehr. Die wurden ja getötet, weil die letzten 5 oder 6 Exemplare eine Tierschutzorganisation hat versucht, sie adoptieren, aber sie waren nicht erfolgreich, weil diese EnviroPix sind gentechnisch veränderte Tiere, und zwar gentechnisch veränderte Organismen, und sie dürfen nicht im Freien leben, sozusagen, aus Sicherheitsgründen. Die wurden getötet, weil die Finanzen über diese Tiere nicht mehr gereicht haben, weil diese Fleischindustrie, Ontario Port, hatte ihre finanzielle Unterstützung irgendwann mal abgesagt. Aber sozusagen das Verfahren funktioniert und wenn man jetzt Geld hat, kann man ja weiter daran arbeiten. Oder andere, sozusagen vielleicht eine andere letzte Anwendung, die bald auf den Markt kommen kann, ist die sogenannte transgene Lachs, Aqua Adventures Salmon. Das sind ja so gentechnisch veränderte Lachse, die eigentlich, Sie können sich in der Abbildung sehen, viel, viel größer als die normale sozusagen nicht gentechnisch veränderte Lachse sind. Sie sind jetzt überprüft wegen Unbedenklichkeit bei den nordamerikanischen Sicherheitsbehörden Food and Drug Administration. Unbedenklichkeit für die Umwelt ist es gemeint und für die menschliche Gesundheit, nicht Unbedenklichkeit für das Leiden der Tiere natürlich. Und das ist sozusagen ein Produkt, könnte man sagen, ist auch patentiert, das vielleicht bald auf den Markt kommen kann. Es gibt ja sehr viele Tiere, die dann in der militärischen Forschung eingesetzt werden, zum Beispiel durch Fernsteuerung von Nagetieren, aber auch von Vögeln. Hier sieht man eine Taube mit einem Gehirnimplantat oder sozusagen auch zur Erforschung von Menschen-Maschinen-Schnittstellen im Rahmen der neurowissenschaftlichen Forschung. Forschung, die natürlich aber auch Anwendungen in Bereiche jenseits der Forschung haben kann. Es gibt aber auch andere Bereiche, wo das gentechnisch veränderte Verfahren schon längst Realität geworden sind, wie zum Beispiel das Klonen im Sportbereich im nordamerikanischen Raum, und zwar das Klonen von Pferden. Er ist sozusagen der Hauptwissenschaftler, ist ein Italiener, der interessanterweise aus meiner Heimatstadt kommt. Den habe ich auch interviewt, und er hat ein Labor in diese kleine Stadt in Italien, und er ist ja wirklich der weltführende Klonwissenschaftler für Sportpferde. Und zwar die Pferde werden geklont, nicht die Pferde, die rennen tatsächlich, sondern die Pferde, die als Zuchtpferde verwendet werden. Und damit die wertvolle Eigenschaften, die man durch die Selektion normal, in Anführungszeichen Selektion, eben ausgewählt hat, durch Klonen weitergegeben werden. Und hier ist ein riesiger Markt mit sehr vielen, sozusagen, ja, mit sehr vielen kommerziellen Potenzialen. Laut dieser Wissenschaftler wird aber, und er klont zum Beispiel auch Zuchtpferde für den arabischen Markt, weil der wurde auch in den Zeitungen bekannt, weil er also sozusagen eine berühmte Pferde für einen Sultan in Arabien, in einem arabischen Land geklont hat. Was ich sagen wollte, ist, laut seiner Meinung sind sozusagen Verfahren, die nicht in europäischen Raum sich zusetzen werden, weil die Opposition, so hat er mir gesagt in dem Interview, an die Gentechnik zu hoch ist im Moment. Aber das ist einfach seine Meinung. Jedenfalls, der Markt dann existiert. Es gibt auch das, sozusagen die Möglichkeit, gentechnisch veränderte Verfahren für den sogenannten Naturschutz oder Conservation, sagt man auf Englisch. Und zwar die Möglichkeit, das Klonen für aussterbende Tierarten, und das war tatsächlich angewendet, oder Klonen genetischem Material ausgerottete Tierarten. Ich habe ja hier als ein bisschen Unterhaltung Jurassic Park. Das ist ja keine Naturwissenschaft, ne? In einem Sinne. Aber das Gedanke ist einfach, naja, was machen wir mit diesen ausgestorbenen Tierarten oder aussterbenden Tierarten? Wie können sie an andere neue technische Verfahren tatsächlich wieder lebendig machen? Und was werden wir machen, wenn wir zum Beispiel ihre Umwelt zerstört haben? Wahrscheinlich werden sie in Zoo landen. Aber es gibt auch sozusagen die Gentechnik und diese Möglichkeiten, wie die Start-ups und funktionieren und so weiter, entwickeln sich weiter. Und es gibt auch jetzt sehr interessante Stiftungen in den USA oder Start-ups, die wirklich auch sogar Crowdfunding-Kampagne machen zur Finanzierung von diesen Naturschutz in Anführungszeichen Projekte. Gentechnisch veränderte Tiere wird auch in der sogenannten Kunst angewendet, Bioart. Hier wäre ein Teil für sich, also sehr großen Gebiet. Ich habe jetzt hier eine der wichtigsten Beispiele dargestellt, die Erstellung von einem transgene Kaninchen von dem spanischen Künstler Eduard Kack. Und der hatte sozusagen, es ist interessant, hier, also sein Idee mit diesem Kunstwerk, mit der Erstellung von diesen Tieren, war auch durchaus eine Provokation in der Gesellschaft, und zu sagen, warum, wenn wir gentechnisch veränderte Ziele in der gentechnisch veränderte Tiere in der Wissenschaft erstellen, warum können wir nicht auch für künstliche Zwecke sie erstellen? Und er wollte sozusagen eine gesellschaftliche Debatte anstoßen. Aber es ist interessant, weil natürlich als Künstler, der kann auch juristisch sozusagen nicht diese gentechnisch veränderte Tiere erstellen. Und er hat so eine Kollaboration mit einem der Guru der gentechnisch veränderte Tiere in Frankreich gemacht. Das ist Louis-Marie Houdebin, und er ist ja auch sehr sozusagen jemand, der sehr gerne auch in öffentlichen Debatten geht und sehr gerne Wissenschaftler, der sehr gerne auch Wissenschaftler Wissenschaft der Kommunikation macht. Und er hatte ein Labor in der Nähe von Paris und er hatte tatsächlich dann sich bereits erklärt für die Erstellung von diesen gentechnisch veränderten Kaninchen. Es ist so fluoreszent, weil er in seinem Genom diese Kaninchen eine fluoreszente Protein eingeschleust hatte. Interessant, Kak wollte dann, dass diese Kaninchen mit ihm lebt, sozusagen. Und zwar, er wollte ja, dass nach einer gewissen Zeit, der wollte mit ihm zu Hause leben. Der durfte aber nicht, weil eben es handelt sich um einen gentechnisch veränderten Organismus und die dürfen ja nicht raus aus dem Labor. Das heißt, er hatte dann danach eine Kampagne, die können ja dann im Internet verfolgen, mit Free Bunny oder Free GFB Bunny oder Alba, das ist ja der Name, den er gewählt hat. Und er hatte auch sehr scharfe Kritik an den wissenschaftlichen System sozusagen geäußert, weil ihn eben nicht ermöglicht haben, dass er sozusagen mit seinen Kaninchen, dass er in Outra auch gegeben hat, zusammenleben kann. Ich komme hier sehr gerne, weil ich habe vielleicht ein bisschen zu viel geredet über zu den biopolitischen Aspekten. Ich hoffe, ich habe Ihnen mit diesem kurzen Überblick, oder nicht so kurz, aber jedenfalls das Feld ist sehr, sehr, sehr umfangreich, gezeigt, dass gentechnisch veränderte Tiere sind in der heutigen Gesellschaft tatsächlich Produkte. Sie werden in Katalogen verkauft, im Vorrat gezüchtet, damit sie immer zur Verfügung stehen. Sie werden patentiert, weil sie durch die Neugestaltung ihrer biologischen Merkmale als kostenspielige menschliche Neuerfindungen gelten können. Tiere werden als Forschungsinstrumente verwenden, aber sie werden auch Ziele von Optimierung versuchen. Zum Beispiel die transgeneresistente Kuh. Das ist eine optimierte Kuh. Diese transgene Lachs. Es handelt sich in dieser Logik um eine optimierte Lachs. Es ist effizienter, wenn wir aus einem Lachs einfach mehr Fleisch gewinnen können. Also das heißt, Gentechnik an Tieren und man könnte sagen auch an Menschen, aber das wäre ja noch komplizierter. Gentechnik und neue Verfahren von Gentechnik enthalten die Idee, eine bessere, effizientere Neugestaltung des Lebendigen, des Tieren an sich. Und die Kontroverse um Gentechnik ist sowohl eine Kontroverse um Tierversuche als auch eine Kontroverse um Tierbilder. Das heißt insgesamt um die Nutzung von Tieren auch in anderen Bereichen, für Unterhaltungszwecke, neue Tiere, neue aussterbende Tierrassen in neue Zoo oder neue zum Beispiel auch Heimtiere, weil ich habe ja nicht gesagt, aber das Klonen von Tieren wird auch, können auch für Heimtiere eingesetzt werden, zum Beispiel für Hunde. Ich bleibe jetzt dabei bei dem Fall von Tierversuchen. Tierversuche werden einerseits kontrovers diskutiert, weil sie mit erheblichen Leiden und Toten von vielen Tieren in Verbindung stehen. Andererseits werden in unserer Gesellschaft als notwendiges Übel wahrgenommen, dass sie als Mittel zur Erreichung akzeptierter Ziele gelten, und zwar die Gesundheit von Mensch, Umwelt und auch Tier. Und das Hauptargument, das wir immer hören, ist, dass Tierversuche unentbehrlich sind, und das ist ein ethisches Argument übrigens. Es ist ja nicht jetzt nur ein sozusagen wissenschaftstheoretisches Argument, sondern ein ethisches Argument, weil die Ziele sind ja ethische Ziele. Und zwar, es geht um Gesundheit von Menschen, Umwelt und auch zum Teil Tiere, wenn man die Tiermedizin nimmt. Und das korrelierte Argument ist, dass Alternativmethoden reichen nicht und werden es auch in Zukunft nicht reichen. Ich kann ja hier nicht so viel ins Detail gehen. Und es ist interessant, weil die Forschung über Alternativmethoden ist auch ein großes Fass, wird aber von Wissenschaftlern selber sehr fortgeschrittlich betrieben im Bereich der Toxikologie. Aber das Paradigmenwechsel in Richtung Alternativmethode für andere Bereiche, zum Beispiel der biomedizinischen Forschung jenseits der Toxikologie, erscheint wirklich sehr schwierig. Die Forschung, die am meisten mit ethischer Anerkennung, würde man sagen, in der Gesellschaft findet. Und wenn jetzt laut den Statistiken oder Deklarationen sagt, die Zahl der Tierversuche zurückgeht, sozusagen ist, weil man denkt, mit technischen Innovationen könnte man tatsächlich Alternativmethoden entwickeln. Auf der anderen Seite gibt es eine starke, könnte man sagen, Meinung in der wissenschaftlichen Community, dass Tierversuche eben unerwählich sind. Und ich habe hier ein paradigmatisches Zitat aus einer sehr neuen Publikation, Rodent Models for Human Disease, European Journal of Pharmacology, und wo sozusagen die Wissenschaftler erklären, warum Nagetieren für sie wichtig und ausschlaggebend und entbehrlich sind für die heutige Forschung, weil sie cost-effective and efficient tool to speed the research and the development of drug therapies. Rodents are small, have a shorter generation time and accelerated lifespan. One mouse year equals about 30 humans year, keeping the cost, space and time required to perform research manageable. Was bedeutet das? Das sind ja wirtschaftliche Argumente sozusagen, wo die Grenze zwischen wirtschaftliche und wissenschaftstheoretische Argumente sich nicht so sehr sehen. Laut der 7. Bericht über die statistische Angabe zur Anzahl der Staaten in der Europäischen Union, ist die Zahl von den für die Statistischen für das Jahr 2011 von gesamten Tierversuchen ein bisschen zurückgegangen. Und warum ist es ein bisschen zurückgegangen? Wiederum eigentlich angeblich vor allem aus wirtschaftlichen Gründen. Verringerung der Haltungskapazität für Nutztiere. Und größere Tiermodellversuche sind besonders kostenaufwendig und daher vielleicht für einige Labors nicht mehr finanziell tragbar. Das ist ja die Analyse. Das Argument der Unerbärlichkeit bestimmter Tierversuche ist kein objektives, werteneutrales Argument, sondern ist ein Ergebnis normativer Entscheidungen. Und das sage ich als sozusagen philosophisch, nicht jetzt ist unabhängig von meiner Meinung über Tierversuche. Und das lässt sich begründen auf drei Ebenen. Und zwar erstens auf einen, weil wissenschaftstechnologische Entwicklungen sind nicht Ergebnisse einer Strategietätigkeit, sondern ein menschliches Unternehmen, dessen Ziele und Methoden in einen besonderen sozioökonomischen Kontext gesetzt werden und die dadurch kritisch hinterfragt werden können und sollen. Das heißt, es ist immer so, dass die Wissenschaft ist kein neutrales Unternehmen und kein objektives Unternehmen, sondern ist immer Ergebnis bestimmter menschlicher Entscheidungen. Und deswegen ist einfach an sich ein normatives Unternehmen. Ist eine einfache sozusagen Erklärung. Forschungspolitisch ist es auch sehr banal. Gelder wird in eine Richtung gesteckt und wird nicht in andere Richtung gesteckt. Und das heißt, man sollte ja Entscheidungen treffen und Entscheidungen sind immer auch normative Natur und politische Natur über Ziele und Methoden. Und Realität ist auch, dass alternative Methoden werden sehr wenig gefordert im Vergleich mit anderen Methoden. Erkenntnistheoretisch ist auch zu sagen, es gibt keine lineare kausale Korrelation zwischen Ergebnissen aus experimentellen Versuchen und Nutzen dieser Ergebnisse. Und das ist immer so. Egal, ob Sie Tiere verwenden, ob Sie In-vitro-Testmethoden verwenden und so weiter. Weil in der experimentellen Forschung geht es um das Testen von Hypothesen. Sonst würden Sie kein Experiment machen. Es ist ja wirklich eine triviale Realität. Wenn ich etwas experimentell überprüfen muss, dann weiß ich nicht im Voraus, was das Ergebnis ist. Das heißt, es folgte bei den Tierversuchen, dass in der auch ein ethisches Argument, und zwar in der experimentellen Forschung, in Tierversuchen geht es nicht um Abschätzung zwischen Versprechen von Ergebnissen und Kosten im Fall von Tieren, Leiden und Tötung und nicht um Abschätzung zwischen Nutzen für den Menschen und Leiden für die Tiere. Und das ist eigentlich, das wissen die Wissenschaftler selber, weil das liegt in der Natur der Experimente einfach, dass ich ja muss ein Experiment und eine Hypothese zu testen. Deswegen ist die grundsätzliche Entscheidung unter die Vertretbarkeit von Leidenszufügung und Tötung von Tieren ist eine ethische, politische Entscheidung. Deswegen komme ich zu meinem Fazit. Die pauschale Verteidigung von Tierversuchen im Namen der Ethik, und zwar Schutz der Gesundheit, verhindert eine grundsätzliche Debatte meines Erachtens, die eigentlich politischer Natur ist. In welcher Gesellschaft möchten wir leben? Und zwar bezüglich Mensch-Tier-Beziehungen. In welche Tierbilder transportieren unsere Gesellschaft und welche Kosten wollen wir in unserer Gesellschaft ertragen? Der Streit um Tierversuche ist kein Streit um Methoden, sondern um Werte. Mitleid, Solidarität mit den Tieren. Und solange so wenig in Alternativmethode investiert wird, und das ist ein korreliertes Argument, ist das Argument der Unentbehrlichkeit von Tierversuchen im besten Fall eine self-fulfilling prophecy. Tierversuche mit ihrem paradigmatischen Beispiel der Gentechnik sind ein effizientes, selbsterhaltendes Unternehmen geworden, sowohl auf der ökonomischen als auch auf der normativen Ebene, weil es gibt große finanzielle Interessen, aber es gibt auch diese Paradigma wirklich in der biomedizinischen Forschung, diese Festhalten an der Idee der Unentbehrlichkeit von Tierversuchen im Namen der Expertise. Hier ist ein Fehler, Entschuldigung. Deswegen könnte man mit den Worten von Christoph Thien eigentlich abschließen, die ich aber ein bisschen weiter interpretieren möchte. Tierversuche sind längst uns selbst geworden. Das maßgeschneiderte Tierversuchsmodell wird heute als lukratives Produkt gehandelt, von Patenten geschützt und massiv beworben. Vor diesem Hintergrund wäre es naiv anzunehmen, dass der Einstieg der Versuche mit gentechnisch veränderten Tieren durch medizinische Notwendigkeit begründet ist. Allerdings nicht, meine ich, weil Notwendigkeiten aus der Medizin für Tierversuche existieren, sondern weil die Entscheidungen darüber, welche Methode, mit wie vielen Kosten, mit welchen Implikationen notwendig sind in der Gesellschaft, ist eine politische Entscheidung. Dankeschön.
Ah ja, wir haben ein Saalmikro. Hier ist mal eines.
Mein Name ist Christoph Potter, ich arbeite fürs genetische Netzwerk. Ich würde gerne ganz am Ende, also erstmal danke für den sehr interessanten Vortrag. Was mich interessiert, ist tatsächlich die Reflexion innerhalb der Wissenschaft über diese zum Beispiel Knockout-Mäuse, die Technologie, wo Sie einerseits gesagt haben, da wird viel gemacht, was darauf sozusagen zielt, die Bedeutung bzw. die Rolle bestimmter Gene sozusagen zu ermitteln, also Grundlagenforschung klassischerweise, aber eben auch die nur mit Blick auf Anwendungen im medizinischen Bereich, dann die Analogie eben auch letztendlich für Krankheitsmodelle oder für Krankheiten am Menschen. Und ich habe das in der Vergangenheit immer wieder mal gelesen, dass halt sehr große Zweifel auch darüber bestehen, inwieweit da diese Analogien überhaupt funktionieren. Also da gab es dann tatsächlich, was weiß ich, bestimmte Knockout-Mausstämme, die im Verdacht standen, günstiges Modell, günstige Analogie zu bestimmten Krankheitsbildern bei Menschen oder so da abbilden zu können oder darstellen zu können, nachvollziehen zu können. Und dann war die Lösung, die ich mal gelesen hatte, dass man versuchte, eben nicht nur einen bestimmten Knockout-Stamm der Maus zu machen, sondern parallel auch Knockout-Ratten, Knockout-Kaninchen und so weiter, um eine Variabilität rund um einen einzigen Genplatz zu bekommen, um daraus dann praktisch so ein gepooltes Knockout-Modell zu bekommen. Ich wollte jetzt keinen Co-Vortrag halten. Meine Frage ist jetzt also, über die Reflexion praktisch innerhalb der Wissenschaft über diese Modellhaftigkeit und so weiter. Können Sie da noch ein paar Worte sagen vielleicht?
Ja, also sehr vielen Dank für die Frage. Die Frage ist wirklich ausschlaggebend. Also es gibt ein grundsätzliches Problem, und zwar, dass es immer noch Mangel an retrospektive Einschätzung der Ergebnisse von Tierversuchen. Und zwar, was sie tatsächlich leisten für die sogenannten Anwendungen im menschlichen Bereich. Aber das ist ja sozusagen ein Punkt, sehr wichtig, finde ich, in der Gesellschaft wirklich sehr wichtig, aber das ist ja ein Punkt, weil könnte man sagen, die Forschung wird nicht immer jetzt gemacht, und das wissen die Wissenschaftler selber, mit dem Versprechen 1:1 Anwendungen an Menschen. Es gibt ja diesen großen Bereich, diesen großen Topf Grundlagenforschung, wo wirklich alles geht, und es muss auch einfach so sein, dass es springt aus dem Sinn von Grundlagenforschung. Es gibt sozusagen, würde man sagen, sehr kurz, wissenschaftstheoretisch eine gewisse Spannung, aber das zieht sich durch die ganze Geschichte der tierexperimentellen Forschung an diesem Modell, diese Logik der Modell. Man versucht sozusagen, da es um experimentelle Forschung geht, um Nutzung von Modelle, man hatte sozusagen diese Spannung zwischen Notwendigkeit der Reduktionismus, die jetzt mit den neuen Verfahren der Gentechnik, der Molekularbiologie bis hin zu wirklich winzigen Details gehen und die Tatsache, dass wir mit komplexen Lebewesen zu tun haben. Tiere, Menschen sind sehr komplex und sozusagen auch Genom ist sehr komplex. Und wie es gibt ja in der Geschichte der Genetik auch unterschiedliche Paradigmen und so weiter und die Entdeckung geht es immer weiter. Das heißt, es wird immer bleiben eine grundsätzliche Spannung zwischen, was tatsächlich ein Modell leisten kann, weil ein Modell wirklich arbeitet im Sinne von diesem Reduktionismus und was tatsächlich die Realität ist. Das ist übrigens ein Argument, das auch für Alternativmethode gilt. Das gesagt ist klar, was für Argumente benutzen dann die Wissenschaftler, die immer noch an Tierversuche festhalten. Und diese Argumente sind tatsächlich, meines Erachtens kann man auch in der Literatur rekonstruieren, sehr strategisch, taktisch angewendet. Mal so, mal merken sie mehr die Grenze der sozusagen der Reduktionismus, mal gehen sie, weil sie sagen, naja, wir haben gesagt, diese Modelle sind sehr hilfreich, aber wir wissen, dass es doch sehr kompliziert ist und deswegen ist klar, dass es keine 1:1 Korrelation geben kann. Oder andererseits, wenn es darum geht, ihre Anträge zu verteidigen natürlich, dass sie doch diese versprechen. Aber das liegt in der Natur der experimentellen Forschung. Deswegen bin ich ehrlich gesagt der Meinung, dass wir diese Debatte, grundsätzliche Debatte um Tierversuche, von mir auch, aber nur um Gentechnik und so weiter, nicht lösen können, wenn wir nur die wissenschaftstheoretischen Aspekte gucken. Weil es ist eine ethische Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, in welcher Gesellschaft möchten wir leben. Und das ist Ergebnisse gibt aus einem Experiment jegliche Natur, ist klar. Und damit ist aber nicht längst das Experiment sozusagen die Debatte erledigt. Aber es ist eine grundsätzliche ethische oder politische Debatte.
Hallo, ich bin die Christiane Hohensee und zwar arbeite ich für den Bundesverband Menschen für Tierrechte, das Projekt In-Vitro-Jobs. Und Sie hatten gesagt, dass es hinsichtlich der Ersatzverfahren zum Tierversuch, also hier bezeichnet als Alternativen, über den Bereich der Toxikologie heraus sehr schwierig ist. Dazu möchte ich nur ergänzen, natürlich ist der Ursprung der Entwicklung von Alternativen vielleicht in der Toxikologie zu sehen, aber ich war vor kurzem, vor einigen Tagen auf einem Kongress, da ging es um diese Human-on-a-Chip-Modelle, also die sehr humanspezifisch sind und diese Schwierigkeit der systemischen Testung von Substanzen beleuchten und auch behandeln und dieses Problem lösen. Da sind die Forscher schon längst dabei, auch in dem Bereich Grundlagenforschung abzuhandeln. Also es ist schon längst nicht mehr der Zug, ist schon weitergefahren und es geht schon längst in den Bereich der Grundlagenforschung, der Krankheitserforschung mit humanspezifischen Methoden rein. Okay, ich soll noch ergänzen, dass die Vereinigten Staaten 5 Milliarden sogar für solche Art von Erforschung zur Verfügung stellen. Da gibt es also ein sehr großes finanzielles Potenzial, was uns in Europa natürlich fehlt. Sonst wären wir auch, meinetwegen würden wir viel besser aufgestellt werden hinsichtlich der Ersatzverfahren.
Ja, vielen Dank für die Anmerkung und danke für die Daten. Ich unterstütze das natürlich sehr. Ich habe ja einfach gesagt, dass es schwierig ist, jetzt nicht an sich, sondern für mich jetzt sozusagen als Philosophin, die sich mit der naturwissenschaftlichen Literatur beschäftigt, es ist schwierig, diese Paradigmenwechsel. Und es ist immer noch zu beobachten in vielen Publikationen. Und das hat auch sehr viel mit der Spezialisierung, die die Naturwissenschaftler haben, wie sehr viel, also große Teil der Forschung, vor allem in diese neuen Verfahren auch, an diese, könnte man sagen, paradigmatische Idee der Tierversuchsmodelle festhalten. Und die kämpfen wirklich sehr. Und es ist ja sozusagen, ja, ein Clash von unterschiedlichen Wissenschaftskulturen. Und das ist ja, deswegen, ich meine, schwierig jetzt sozusagen nicht jetzt an sich, sondern eben von dem Mindsetting von vielen Wissenschaftlern, das sich immer noch so abspielt, sozusagen. Und da musste man auch den großen Fass von der Ausbildung zum Beispiel auch öffnen, um was eigentlich in Universitäten und so weiter auch gelernt wird und so.
Wolfgang Lobeck, mich beschäftigt die Frage, würden Sie diese ganze Thematik ethisch anders bewerten, wenn vielleicht irgendwann eindeutig Fortschritte in der Gesundheitspolitik für Menschen das Ergebnis wären? Muss man die Frage dann neu stellen? Derzeit ist es ja gewissermaßen unsere Chance, dass die Ergebnisse so uneindeutig sind und nicht eindeutig gesundheitspolitisch positiv sind. Wenn sich das verändert und es gibt wirklich eindeutig gesundheitspolitisch positive Ergebnisse, wie stellt sich dann die ethische Frage?
Ja, also das ist ein sehr interessanter Blickwinkel. Es ist einfach so, wenn man jetzt mit einer Fragestellung sich auseinandersetzt, dann fängt man an zu analysieren und dann vergrößert den Blickwinkel und vergrößert und vergrößert. Und natürlich, ich denke, dass jetzt um diese sozusagen Debatte um Tierversuche und auch gentechnische Verfahren an Tieren wirklich vollkommen anzustoßen, muss man sich auch grundlegende Gedanken machen über den Sinn der Gesundheit in unserer Gesellschaft. Zum Beispiel auch die ganze Chemikalienpolitik, dass wir sozusagen auch Stoffe entwickeln, die, von denen wir nicht manchmal so sicher sind und setzen wir in die Umwelt und machen wir uns krank. Ich möchte jetzt nicht pauschalisieren und sagen, das sind ja einfach, also Catcher-Argumente. Ne? Also so einfach will ich ja nicht sagen, aber es ist ja eine grundlegende, sagen wir mal so, Überlegung über auch, was verstehen wir unter Gesundheit und was machen wir in den mit unserem Zusammenleben und mit den lebenden Menschen in der gesamten Natur. Was ich sagen kann, ist, dass von meiner Perspektive ist die wissenschaftliche Entwicklung, technische und naturwissenschaftliche Entwicklung so spezialisiert und so kompliziert geworden, dass eine gesamte Blick zu behalten ist sehr schwierig. Und es ist auch so, dass die Teile der Gesellschaft teilweise dann so getrennt funktionieren. Von daher ist es auch schwierig, sozusagen, dass man sich, dass man so alles zusammen auch tatsächlich so diskutieren und Lösungen finden kann. Und was ich ja noch sagen will an meine Beispiele, ist es auch so, ich habe Ihnen erklärt, dass in der Gentechnik nicht nur um Schutz von Gesundheit und Menschen geht, sondern um Visionen, eine bessere Gestaltung von Tieren geht. Und das hat damit zu tun, mit grundlegenden Tierbilder in unserer Gesellschaft. Ich hatte mal einen kurzen Artikel für eine philosophische Zeitung verfasst über Xenotransplantation. Und da war, sie haben so eine Rubrik Pro- und Contra-Meinung. Ich war Contra, also gegen Transplantation, und da war eine berühmte Xenotransplantation-Forscher in Pro, natürlich. Und er hat dieses Argument verwendet. Naja, was ist ja dann eigentlich los? Wir konsumieren Schweine in Tonnen in Deutschland. Wenn wir sozusagen vom Fleischgenuss, wenn wir Schweine so modifizieren können, dass sie Leben retten können, was ist daran falsch? Und da sehen Sie sozusagen, dass dieses Argument eröffnet andere Fässer in der Gesellschaft. Und das sind ja grundlegende Entscheidungen in unserer Gesellschaft. Und das sind ja, da mussten wir wirklich, da musste man eigentlich eingehen und nicht nur, also den Blickwinkel nur reduzieren auf spezifischen Problemen.
Georg Janssen, Bundesgeschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Vielen Dank für Ihre Gedanken. Sie sind Balsam für eine Widerstandsseele, die und müsste uns alle ermutigen, gegen Gentechnik und Patente auf Leben zu kämpfen. Es gibt Mut, was Sie da gesagt haben, kann einen auch wütend machen. Ich wollte zwei Sachen sagen. Einmal, vor 4 Wochen hatten wir hier den Vorsitzenden des Wissenschaftlichen Beirats vom Bundeslandwirtschaftsministerium eingeladen zu dem sehr heftig umstrittenen neuen Gutachten Wege zu einer gesellschaftlich akzeptierten Nutztierhaltung. Mhm. Allein der Titel muss man sich auf die Zunge zergehen lassen, sowas wäre vor Jahren undenkbar gewesen, ist aber geschuldet dem gesellschaftlichen Druck. Die Leute akzeptieren nicht mehr, dass Tiere gequält werden, in Massen gehalten werden. Sie sind aufgestanden. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Indiz dafür, dass wir auch was bewegen können. Und eine Frage, Sie hatten die Sache mit Klonen in den USA und mit den Pferden dargestellt. Können Sie sagen, gibt es aktuelle Daten über die Herstellung von Klonfleisch, was sich da getan hat in der Entwicklung, spielt nämlich eine ganz wichtige Rolle ja in der Auseinandersetzung um das geplante Freihandelsabkommen TTIP. Ja. Und Christoph, du hattest, das habe ich mir aufgeschrieben, da hattest du nur sehr leise in einer Nebenbemerkung gesagt, dass bald von der Firma Intrexon ein Produkt für die Landwirtschaft bald zugelassen werden soll. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Danke.
Fange ich kurz mit der Firma Intrexon an. Also das ist dieser Lachs, der auch gezeigt wurde, der schneller wächst. Die Firma Intrexon ist eine Firma, die gibt es noch gar nicht so lange. Die investiert sowohl im Pharmaziebereich als auch in der Landwirtschaft und vor allem eben auch im Tierbereich, aber nicht nur. Sie hat zum Beispiel auch eine Firma aufgekauft oder kooperiert mit einer Firma, die ersten gentechnisch veränderten Äpfel auf den Markt bringen will in den USA. Also die sieht sich irgendwie als Pionier der Durchsetzung von diesem Produkt noch auf dem Markt. Und diese Firma von diesem Lachs, von diesem Gentechnik-Lachs, die ist eigentlich pleite gegangen, konnte also nicht mehr weiter produzieren, so ähnlich wie die Schweine, weil es einfach sie nicht auf den Markt gekommen sind und vermutlich auch die Nachfrage gar nicht da ist. Aber Intrexon hat die Firma gekauft. Und wir fanden das interessant, eben diese Kombination von diesen Patenten, von diesen ganzen Produkten, die die Firma eingekauft hat. Und dann haben wir gesehen, im Management von der Firma sitzt auch noch Managementpersonal, das vorher bei Monsanto war. Und dann haben wir gedacht, das ist wirklich eine spannende Firma. Und die haben wir jetzt ein bisschen im Auge. Und das ist wirklich faszinierend, was die alles planen offensichtlich, und deswegen ist das für uns auch jenseits dieser Schimpansenpatente eine ganz spannende Beobachtung zu gucken, was macht diese Firma. Mhm.
Ja, die Debatte um Klonfleisch, ja, also aktuelle Daten habe ich ja nicht, aber soweit ich weiß, die Debatte ist aus Stillstand, also es gibt eine Kontroverse zwischen Europäischem Parlament, Europäische wie heißt es, Rat, genau, Entschuldigung, weil sie unterschiedliche Meinungen sind. Darüber möchte ich aber eigentlich betonen, worum geht es ja eigentlich? Es geht darum, um eine Kontroverse zwischen einerseits eine Art Betrachtung von Klonfleisch als ein anderes Produkt auf dem Markt, eine andere Art von Fleisch. Und da könnte man sagen, wenn es so ist, dann ist es natürlich die Überprüfung der Sicherheitsbehörde wichtig, ob dieses Fleisch jetzt sozusagen gesundheitsschädlich ist. Bestimmte Auswirkungen auf die Umwelt werden auch geprüft. Wenn es aber darum geht, was bedeutet eigentlich, also wenn es das Grundlegende geht, was bedeutet eigentlich Klonen von Tieren für den Fleischkonsum, da spielen dann andere Kriterien eine Rolle. Von daher, und das beobachte ich als sozusagen jemand, der sich wirklich auch fachlich mit naturwissenschaftlicher Literatur beschäftigt. Ich möchte nicht niemanden wirklich auf die Füße treten, aber manchmal hört man in Gesellschaft eine große Mischung. von der NGO zwischen sozusagen oder in vielen Debatten, auch in den Medien, zwischen sozusagen gesundheitliche Aspekte und andere ethische und politische Aspekte. Von mir aus kann es auch sein, dass die Klonfleisch unbedenklich ist von der Sicherheitsebene, also von der Risikoeinstufung. Aber es gibt andere Aspekte, die damit eine Rolle spielen. Ich möchte ja plädieren, dass die Leute das nicht mischen, weil damit machen sie sich selber weniger wichtige, was sind die ethischen und politischen Aspekte. Und es geht nicht nur bei diesem Verfahren meines Erachtens um Risiko für den Menschen oder für die Umwelt, aber um etwas anderes. Allerdings muss man auch sagen, Fleisch ist ein Produkt wie die andere. Und gentechnisch veränderte Tiere werden auf Kataloge gestellt. Das heißt, sie sind schon ein Produkt. Und das ist ja sozusagen für mich eine grundlegende Clash und von Mindsetting wirklich. Aber auf der anderen Seite, es funktioniert einfach so in der Gesellschaft. Und wenn man dagegen wird, dann muss man auch große Mechanismen dann ansprechen. Ja.
Brigitte, Entschuldigung. Brigitte Jenner vom Tierschutzverein Berlin. Ich muss auf die Ethik nochmal zurückkommen, denn da kam ja die entsprechende Frage. Ich denke, die Ethik kann man nicht am Nutzen oder Nicht-Nutzen oder Gewinn oder Nicht-Gewinn messen. Das wäre doch irrsinnig, wenn man das machen würde. Ich möchte hier ganz deutlich betonen, dass der Rechtswissenschaftler der Freien Universität Berlin, Professor Pestalozza, ganz eindeutig sagt und sich positioniert, dass fremdnützige Tierversuche, also das geht hierbei um Tierversuche, dass die einfach ethisch nicht vertretbar sind. Die Versuche von einer fremden Tierart, von einer fremden Spezies auf den Menschen, und so äußert er sich also ganz klar, ethisch absolut abzulehnen.
Ja, Angela von Beesten, mich interessiert die Thematik besonders als Ärztin. Und also nur mal eine Anmerkung. Es gibt inzwischen, habe ich jetzt gerade letzte Woche nachgeguckt, bei der Liste der forschenden Arzneimittelhersteller, es gibt 177 Arzneimittel aktuell aus gentechnischer Erzeugung. Also die meisten davon aus veränderten Bakterien, Kolibakterien und so weiter. Aufgefallen war mir auf dieser Liste, dass es einen Impfstoff gegen Pocken gibt. Und da habe ich mich gefragt, wieso eigentlich? Also wäre vielleicht auch nochmal eine Recherche wert. Mhm. Wozu soll der denn benutzt werden? Mhm. Meine Frage war also, alles, was gemacht wird an unserer belebten Mitwelt, fällt ja letzten Endes auf uns Menschen zurück. Und ich weiß, dass auch menschliche, also dass das menschliche Genom der isländischen Bevölkerung kartiert worden ist vor Jahren. Mhm. Und das ist nochmal ein Thema, das wollte ich hier ansprechen. Mich würde interessieren, inwieweit ist denn bekannt, ob menschliche Gene patentiert worden sind und wie sie dann auch weiter sozusagen zum Beispiel für pharmakologische Produkte nutzbar gemacht werden und was das für uns bedeutet.
Vielen Dank für Ihre Anmerkung. Also ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass menschliche Gene jetzt patentiert worden sind, aber ich weiß es nicht. Darüber habe ich ja keine Informationen, es tut mir wirklich leid. Ich wollte einfach so jetzt nur eine kurze Geschichte erzählen. Also es ist sehr interessant, die Geschichte von der Entwicklung von Reproduktionstechnologien zu verfolgen. Und es ist interessant zu wissen, dass zum Beispiel die Idee der Reproduktionstechnologien nicht im Nutztierhaltungsbereich entstanden ist. Dass die Idee von Reproduktionstechnologien für Menschen, wie In-vitro-Fertilisation, innerhalb der Entwicklung von Reproduktionstechnologien für Tiere entstanden ist. Und zwar in den 30er Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg, die American Breeder Association, die hatte die erste Gruppe, Forschungsgruppe, gegründet über Eugenik, damals ist es so, an Menschen. Und zwar Selektionen von nützlichen Merkmalen, weil die einfach American Breeders Association, also die Nutztierhaltung, die haben einfach gedacht, naja, was wir eigentlich selektieren in Tieren, können wir auch in Menschen machen. Und zwar nützliche Merkmale. Und dann wissen Sie dann diese Debatte über Eugenik, wie dann so sich entwickelt hat und so weiter. Und ich finde, das kann man auch, das wäre ein gutes Beispiel von dem, was Sie gesagt haben, was wir an Tieren machen, sozusagen, kommt aus unseren Menschen zurück. Übrigens auch auf der ethischen Seite, wenn man davon geht, dass wir alle verbunden sind, Verwandte, aber auch verbunden auf dieser Erde sind. Und ich könnte man sagen, auch zurück, alles, was wir gedacht haben, wir machen auf Tiere, irgendwann können wir auch auf Menschen machen. Nicht notwendigerweise genau alles, aber die Geschichte hatte genug Beispiele.
Frau Dr. Tippe, wollen Sie was sagen zur Patentierung menschlicher Gene?
Mein Name ist Ruth Tippe von Kein Patent auf Leben in München. Ich recherchiere dazu regelmäßig. Ich weiß aber die Zahl nicht auswendig. Ich würde sagen, es sind wohl etwa nach eigenen Recherchen zwischen 1000 und 2000 patentierte Gene. Nach den Angaben vom Europäischen Patentamt sind es wahrscheinlich doppelt so viele. Etwa 2.500 bis 3.000. Aber es ist echt nur eine Schätzung. Ich weiß es nicht auswendig und ich habe den Computer nicht dabei.
Ganz bekanntes Beispiel der Patentierung menschlicher Gene ist das sogenannte Gen für Brustkrebs. Mhm. War jahrelang umstritten, gab es Einsprüche, ist teilweise widerrufen worden. In den USA inzwischen komplett widerrufen worden, weil dieses Gen immer eine Entdeckung sei und keine Erfindung. Die Amerikaner, die ursprünglich mit der Patentierung von Genen angefangen haben, die drehen da jetzt ein Stück weit zurück, aber in Europa ist dieses menschliche Gen nach wie vor also eine Erfindung. Jetzt war hier noch eine Frage und dann...
Ich wollte auch noch mal auf die Frage zurückkommen, ob man die Entscheidung dann ändern würde, wenn es den Menschen was nützen würde. Ich sage mal, es gibt drei Gruppen von Menschen. Die einen, die es ethisch ablehnen, weil es eben darum geht, Leben nicht zu zerstören und auch ein Leben für anderes Leben nicht zu zerstören. Die Gruppe, die denkt, dass sie einen gesundheitlichen Nutzen davon hat. Ich denke, das ist die Hauptgruppe. Und die Gruppe, die daran verdient. Und deshalb, die Frage ist natürlich jetzt genau an die Gruppe gestellt worden, die es aus ethischen Gründen ablehnt. Und da will ich genau sagen, wie Frau Jenner, ethisch heißt eben kein Leben vernichten und das ist völlig unabhängig von dem Nutzen für den Menschen. Es gibt dann nur zwei Gründe für die, die daran verdienen, zu sagen, sie lehnen die Versuche ab, weil sie nicht mal daran verdienen. Oder die Leute, die eben sagen, okay, wenn es uns dann gesundheitlich nichts nützt, lehnen wir es auch ab. Aber das sind dann keine ethischen Gründe. Und deshalb kann ich sagen, aus ethischen Gründen ist es völlig unerheblich, ob es uns was nützt oder nicht. Es soll halt kein Leben zerstört werden. Deshalb die Frage eindeutig zu beantworten mit ja. Also ich würde auf jeden Fall bei der Entscheidung bleiben, völlig unabhängig davon, ob diese Quälerei letztendlich was bringt oder nicht.
Das, glaube ich, war jetzt auch eine Art Schlusswort.
Ja, gut.
Und vielen Dank nochmal. Toller Vortrag. Vielen Dank auch für die guten Fragen. Und dann würden wir mit Barbara Küpper weitermachen, sagt mein Programm.